Bevor es gleich losgeht, gibt es heute einen Disclaimer und die Inhaltswarnung in einem. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir davon ausgegangen, dass wir eine zweite Folge zum Champagnerprozess aufnehmen, in der wir über das Urteil sprechen. Während der Aufnahme hat sich aber herausgestellt, dass der Prozess, das Urteil und seine Folgen so komplex sind, dass wir daraus zwei Folgen machen wollten. Lasst euch also von der Anmoderation und dem Ende dieser Folge nicht irritieren. Es wird zeitnah noch weiteren Content geben. Und hier noch die Inhaltswarnung. Crime Daheim ist ein True Crime Podcast, in dem wahre Kriminalfälle besprochen werden. In dieser Folge geht es um den Vorwurf der fahrlässigen Tötung, der fahrlässigen Körperverletzung und um Drogenherstellung und Schmuggel. Wer das nicht hören kann, überspringt diese Folge bitte oder hört sie zumindest nicht allein. Und jetzt geht's los.
Crime Daheim. Verbrechen vor der eigenen Haustüre. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Es sollte ein schöner Abend in einem Restaurant in Weiden werden, doch am Ende ist ein Mann tot. 7 weitere Menschen sind teilweise lebensbedrohlich verletzt. Ermittler vermuten einen fehlgeschlagenen Drogenschmuggel und verhaften einen Mann im niederländischen Arnheim. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft sind schwerwiegend. Er soll in einer kriminellen Bande organisiert gewesen sein, die das flüssige MDMA in Champagnerflaschen gefüllt hat. Eine dieser Flaschen landete versehentlich in dem Restaurant in der Oberpfalz. Etwa 4 Jahre nach dem tödlichen Abend beginnt in Weiden die Gerichtsverhandlung gegen den Niederländer. Nach 21 Verhandlungstagen innerhalb von 5 Monaten, 40 Zeugen und 3 Sachverständigen ist Ende April das Urteil gefallen. Freispruch für den Angeklagten. Doch Gewinner gibt es in diesem Fall nicht. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Crime Daheim. Mein Name ist Steffi Kraus, ich bin Redakteurin für Kriminalität und Justiz und die Host dieses Podcasts. Hier nehmen wir euch mit auf Spurensuche, erzählen euch neben spannenden Fällen auch immer die dazugehörigen Hintergründe und sprechen über unsere Recherchen. Heute geht's also wieder um den Champagnerprozess. Wir hatten ja bereits in Folge 1 angekündigt, dass es nach dem Urteil in dem Fall noch eine Fortsetzung geben wird. Das Urteil ist jetzt gefallen, deswegen wollen wir heute in großer Runde noch einmal zurückblicken. In diesem Kontext gleich die allgemeingültige Info für die gesamte Folge. Das Urteil ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht rechtskräftig, hat deswegen auch noch keine echte juristische Beständigkeit. Trotzdem sprechen wir heute darüber, wie der Prozess seit dem Auftakt weiterverlaufen ist, wie wir aus journalistischer Beobachterposition die Verhandlung erlebt haben. Wir sprechen natürlich über das Urteil und warum es aus unserer Sicht am Ende dieses Marathons eigentlich auf allen Seiten nur Verlierer gibt. Und dazu haben wir alle an der Berichterstattung Beteiligten zusammengetrommelt. Bei mir sind heute mein Kollege im Team Kriminalität und Justiz, Max Hohlheimer, außerdem die Reporterin der Lokalredaktion Weiden, Julia Hammer, und Dualstudent Leon Karwart, der weite Teile des Prozesses im Team Gericht mitgewirkt hat. Ihr drei, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
Hi.
Hallo.
Hallo.
Jetzt ist der Prozess vorbei. Wir haben im Kollektiv jeden einzelnen Tag begleitet. Wie geht's euch jetzt damit, unmittelbar nach dem Ende der Verhandlung?
Also ich muss sagen, dass es für mich auf jeden Fall eine riesen lehrreiche Sache war. Es war so das erste Mal, dass ich so einen langen Prozess begleitet habe und auch so intensiv begleitet habe und mich auch in so einzelne juristische Begriffe einordnen konnte. Ich war auch an Tagen da, also ich war ja die ersten 15 Tage da, auch an Tagen, wo überhaupt nichts passiert ist, wo man nach, keine Ahnung, 10 Minuten wieder nach Hause geschickt worden ist, wo irgendwelche Zeugen nicht aufgetaucht sind. Es hat sich nur irgendwann wirklich stark wiederholt. Und zwar, als es dann irgendwann schon so weit kam oder es schon absehbar war, dass da irgendwas nicht stimmt, zumindest mit der Beweisaufnahme, dass man da irgendwie nicht weiterkommt und sich alles im Kreis dreht und man einfach nichts Konkretes findet, was man dem Angeklagten jetzt zuschreiben kann.
Ich kann mich anschließen. Ich finde den kompletten Prozess auch wahnsinnig interessant. Das ist auch der längste, den ich bisher mitbegleitet habe. Vor allem, wenn man jetzt auch mal die verschiedenen Aspekte ansieht. Wir haben die Geschädigten und die Experten, die Gutachter, die sich dazu geäußert haben. Das war sehr umfangreich. Mir geht es nur auch ähnlich. So gegen Ende hat sich dann schon sehr gezogen. Wir hatten da Prozesstage, die waren nach 10 Minuten wieder vorbei, Zeugen sind nicht erschienen, von denen es auch zu erwarten war, mehr oder weniger, dass sie nicht mehr erscheinen werden. Und nachdem der Angeklagte dann aus der U-Haft entlassen war, hatte man das Gefühl, es zieht sich unnötig in die Länge.
Ich glaube, aus Perspektive der Berichterstattung, was so mal komplett anders war, war auch, dass wir im Live-Ticker berichtet haben. Also auch so diese Schnelllebigkeit in dem Prozess. Das war mal was ganz was anderes. Und was mir persönlich noch außergewöhnlich war im Vergleich zu anderen Prozessen ist, dadurch, dass es ein internationaler Fall war, gab es natürlich auch internationale Perspektiven. Ich bin dann irgendwann mal im Austausch mit einem Journalist aus den Niederlanden gelandet und dann tauscht man sich dann auf regelmäßiger Basis plötzlich auf Englisch aus und das ist ja auch in diesen, sage ich mal, durchschnittlichen Prozessen, die hier in der Oberpfalz verhandelt werden, auch nicht der Fall.
Wer jetzt die genaueren Umstände rund um den Champagner-Fall bis zum Prozess noch nicht kennt, dem sei wärmstens unser erster Teil hier im Crime Daheim Podcast dazu empfohlen. Da geht es thematisch von der verhängnisvollen Nacht im Februar 2022 in Weiden bis hin zum Prozessauftakt vor dem Landgericht. Hört da gerne nochmal rein, da gibt es viele Details zum Hergang der Ermittlungen und dazu, wie es letztendlich zur Anklage gekommen ist. Ganz kurz wollen wir trotzdem anreißen. Ausgangspunkt für den Champagnerfall ist eine Nacht im Februar 2022. Eine Freundesgruppe versammelt sich in einem Lokal und feiert die Ausstrahlung einer Dating-Sendung, bei der einer der Anwesenden teilgenommen hat. Gegen Mitternacht wird zur Feier des Tages eine Magnumflasche eines teuren Champagners bestellt und auch ausgeschenkt. Gleich darauf bricht das Chaos aus. Die Anwesenden erleiden schwerste Vergiftungen. Ein Mann stirbt noch in der Nacht. Wie sich später herausstellt, befindet sich in der Flasche kein Champagner, sondern flüssige MDMA-Base, die zur Herstellung von Ecstasy verwendet wird. Die Flasche selbst diente also als Versteck für den Drogenschmuggel. Der Weg der Flasche führt über verschiedene Online-Verkaufsplattformen zurück in einen Lagerkomplex im niederländischen Arnheim. Zunächst kann längere Zeit kein Täter ermittelt werden, bis ein 46-jähriger Niederländer verhaftet und angeklagt wird. Er soll als Lagerist eines Drogenschmugglerrings agiert haben. Ihm wird von der Staatsanwaltschaft unter anderem fahrlässige Körperverletzung in 7 Fällen und fahrlässige Tötung in 1 Fall vorgeworfen. Im Dezember 2025 beginnt der Prozess vor der ersten Strafkammer des Landgerichts Weiden unter den Augen zahlreicher Medienvertreter und Prozessbeobachter. In den ersten Tagen dreht sich vieles um die Person des Angeklagten und den Vorfall in dem Weidener Lokal. Und hier ist jetzt quasi der Cut zu unserer ersten Folge und wir wollen ab hier eigentlich nahtlos weitermachen. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn es in den ersten Tagen um die Nacht im Lokal geht, dann kommen da auch Betroffene zu Wort. Einem wird als Beobachter ja auch zum ersten Mal wirklich vor Augen geführt, was dieser Drogencocktail eigentlich tatsächlich angerichtet hat. Und da würde ich das Wort jetzt gleich mal an Leon übergeben. Du warst ja in diesen ersten Tagen für uns im Gerichtssaal. Wie hast du denn die Begegnung mit den Betroffenen dort erlebt?
Ja, es waren ganz emotionale Szenen, die sich da abgespielt haben. Also es waren ja verschiedenste Betroffene da, welche, die das halbwegs gut weggesteckt haben, aber natürlich andere, die davon für ihr Leben gezeichnet sind. Also manche sind auch mit Krücken gekommen und man hat ihnen einfach auch angesehen, wie sie darunter zu kämpfen und zu leiden haben. Auf der anderen Seite hatte man dann aber auch den Angeklagten da sitzen, der irgendwie so völlig unbeeindruckt davon und irgendwie immer so gut gelaunt jeden Morgen in die Gerichtssaal rein stolziert ist, was bei mir ein ganz diffuses Gefühl am Anfang ausgelöst hat.
Das kann ich nachvollziehen. Er hat sich ja auch im Vorfeld bzw. in seiner ersten Aussage, als er dann vom Gericht befragt worden ist, ja relativ, ja, ich will jetzt nicht sagen sympathisch für die Prozessbeobachter dargestellt, aber schon eher so als lockerer Typ, hat sich auch selbst immer so als Partyguy bezeichnet und war eigentlich schon sehr kommunikativ. So hatte ich das auch noch nie erlebt von dem Angeklagten davor. Und es kommt dann ja auch in den ersten Tagen, oder ich meine, es war sogar der allererste Tag, gleich noch zu dem, dass es Nebenklage gibt, was ja davor nicht angekündigt war.
Genau, eigentlich hieß es, ich glaube, noch ein paar Tage davor in einer Pressemitteilung, die wir alle bekommen und gelesen haben, dass es eigentlich keine Nebenklage gibt. Und am ersten Tag wurden dann trotzdem gleich 2 Nebenklageverfahren zugelassen. Beides Geschädigte, beziehungsweise eine Geschädigte und einmal war es die Witwe des verstorbenen Mannes, die sich da vertreten lassen hat. Die Geschädigte hat auch vor Gericht ausgesagt, zumindest zu meiner Zeit war jetzt die Witwe nicht anwesend, soweit ich das weiß. Vielleicht Julia kann das vielleicht beurteilen, ob die dann in den letzten Tagen da war. Aber ich hätte jetzt nichts davon mitbekommen oder gelesen.
Ja, da kann ich kurz was dazu sagen. Also sie war auch bei den Prozesstagen, an denen ich vor Ort war, habe ich sie nicht gesehen und auch nicht bei der Urteilsverkündung. Eine Frau, die auch sich für eine Nebenklage entschieden hat, war anwesend und hat das Urteil auch mitverfolgt. Aber ansonsten habe ich keine Beteiligten gesehen.
Ja, vielleicht erklären wir auch für unsere Hörerinnen und Hörer auch nochmal diese Nebenklage, wenn jemand eine Nebenklage antritt und sich da vor Gericht vertreten lässt, was das genau bedeutet.
Ja, genau. Also ich habe dann mit Oliver Mattes gesprochen, das war ja der Verteidiger, einer der Betroffenen. Und der hat mir das im Endeffekt so erzählt, dass das die Nebenklage ist eigentlich so ein eigenes Gebiet in dieser Strafprozessordnung. Und da hat man dann als Geschädigter und auch als Verteidiger, als Vertreter praktisch dann eigene Rechte während dieses Prozesses. Man kann sich das vorstellen, dass man sich im Prinzip im Endeffekt der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft anschließt. Das bedeutet, man sitzt dann auch mit im Gerichtssaal, hat dafür einen extra Platz und darf dann auch, hat bestimmte Rechte und Pflichten. Also man darf dann beispielsweise den Angeklagten auch befragen, kann ihm Fragen stellen und kann auch Beweisanträge stellen. Und was man auch nicht vergessen sollte, was jetzt auch am Schluss ja eingetreten ist, man kann als Nebenkläger Rechtsmittel einlegen, wie in unserem Fall jetzt Revision.
Also auf diese Revision kommen wir ja dann auch später im Zuge des Urteils nochmal zu sprechen. Aber jetzt wollen wir noch ganz kurz bei den Betroffenen bleiben, denn ich glaube, als ein Arzt auch im Zeugenstand war, hat sich das auch nochmal verdeutlicht, was es für gesundheitliche Folgen für die Betroffenen eigentlich gab.
Ja, dieser Arzt hat im Endeffekt beschrieben, die Situation, als der Mann eingeliefert wurde, der danach an diesem MDMA verstorben ist. Der hat damals beschrieben vor Gericht, dass derjenige schon gar keinen Puls mehr gehabt hat und der Mann musste dann intubiert werden und man hat dann auch den Grad der Übersäuerung im Blut gemessen. Und er hat dann nur gesagt, aufgrund dieser extremen Werte, die da vorherrschten, hat dieses Messgerät eigentlich überhaupt nichts mehr angezeigt. Und er hat dann vor Gericht gesagt, er hat in seiner kompletten Arztkarriere und Laufbahn so etwas noch nie erlebt und noch nie gesehen.
Ich glaube, das macht nochmal deutlich, wie krass das eigentlich war da vor Ort. Ich meine, die Betroffenen hatten ja im Vorfeld auch immer wieder diese Szenen geschildert, dass es wie in Zombieland zugegangen sein muss, dass die Betroffenen völlig außer sich waren und sich auch selber überhaupt nicht mehr kontrollieren konnten. Und es war ja auch, glaube ich, das, worum es dann in den ersten Tagen auch noch ging, dass diese Rekonstruktion des Abends eigentlich im Zentrum stand, oder Leon?
Ja, genau. Also es ging die ersten Tage hauptsächlich um die Geschehnisse, die in Weiden passiert sind. Erst haben eben die Zeugen ausgesagt, danach auch verschiedene Ermittler und Polizisten, die an dem Ort dann vor Ort waren, und auch Ärzte und Rettungssanitäter. Und das waren ganz krasse Sachen, die da geschildert haben. Also wie du schon sagtest, die Menschen sollen wie Zombies umhergeirrt sein, geschrien haben. Die Polizisten und die Rettungskräfte hatten auch erst überhaupt keinen Überblick. Also sie wussten ja damals auch nicht, was überhaupt passiert ist. Sie dachten eben vom Eindruck her, das sei wie ein Terroranschlag. Also und ein Polizist hat dann noch eine ganz schlimme Szene, die, glaube ich, jeden im Gerichtssaal bewegt hat, geschildert. Ist dann eine Dame auf ihn und seinen Kollegen am Boden zugerobbt und hat sinngemäß sowas gesagt wie, helft mir, ich verbrenne.
Ja, das sind auf jeden Fall krasse Eindrücke, die da geschildert wurden. Und ich glaube, die Betroffenheit hat nochmal richtig zugenommen, weil man eben jetzt vor Augen hatte, was da wirklich draus geworden ist. In der Folge, als dieser Komplex Weiden, sage ich jetzt mal, abgearbeitet war, ging es ja dann relativ viel darum, welchen Weg diese Flasche genommen hatte.
Es gab zu dem Restaurant dazu ja noch eine angrenzende Bar. Und die besagte Freundesgruppe war ja einen Tag vorher schon im besagten Restaurant unterwegs und hat sich eben für diesen Anlass, für diese TV-Sendung, exakt diese Flasche Champagner gewünscht, die dann auch geöffnet wurde. Und dann wurde sich überlegt, wie kommen wir jetzt an diese Flasche? Und dann wurde im Endeffekt der Barmitarbeiter, der angrenzende Bar, beauftragt, besorgen uns doch mal so eine Flasche. Und der soll dann laut eigener Aussage alle möglichen Supermärkte und Händler abgefahren haben, aber eben nicht diese Flasche gekriegt haben. Und dann ist ihm eingefallen, wir haben mal mit jemandem Geschäfte gemacht, einem Sammler, der ist auch ganz aus der Nähe, der könnte sowas haben. Und genau dieser Mann hatte tatsächlich eine solche 3-Liter Magnum-Flasche noch in seinem Keller stehen. Der Mann wurde dann auch vor Gericht befragt und das war auch ganz kurios zu hören, dass es eigentlich nur ein riesengroßer Zufall war, dass dieser Unfall nicht schon viel früher passiert ist. Der Mann hat nämlich erzählt, er hat damals zu seinem 40. Geburtstag diese Flasche eigentlich gekauft, hat die dann aus dem Keller nach oben getragen, wollte die dann öffnen und dann waren aber, glaube ich, zu wenig Leute da, die das dann trinken konnten, diese 3-Liter Flasche, und haben die dann wieder in den Keller gebracht. Und genauso war es dann ein paar Wochen später oder ein paar Monate später auch an Silvester. Da hätte diese Flasche auch nochmal geköpft werden sollen. Allerdings gab es dann zu viele Fahrer. Und der Mann meinte nur, er wohnt so weit abseits von dem Krankenhaus, dass das wahrscheinlich damals sogar noch schlimmer ausgegangen wäre, wenn da die Oma einen Schluck davon getrunken hätte oder sonst irgendjemand.
Also ich glaube, das ist einer der krassen Zufälle in diesem Fall, der den auch nochmal so komplex macht und wo man manche Windungen und Ecken irgendwie gar nicht begreifen kann, was da eigentlich abging, dass irgendwann mal diese Flasche überhaupt auch in Weiden auf diese Art und Weise dann verzehrt worden ist. Parallel ist es ja so, also parallel zum Fortgang des Prozesses, dass sich von Anfang an irgendwie zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft der Ton verschärft, oder? War das auch dein Eindruck?
Ja, also man hatte natürlich mit dem Herrn Stevens und dem Herrn Müller natürlich schon zwei Anwälte vor sich sitzen, die schon ja sehr konfrontativ sind, schon auch ziemlich wortgewandt und die von Anfang an sich ihrer Sache sehr sicher waren. Und es ging dann eigentlich schon nach wenigen Tagen los, eigentlich, ich denke, fast schon als nachdem die Betroffenen ausgesagt haben, dass sich da die Fronten ziemlich verhärtet haben. Und zwar am Anfang ging es dann vor allem um diese Auslandszeugen, von denen es schon ganz am Anfang hieß, die werden wahrscheinlich nicht vor Gericht in Weiden aussagen. Die wollen nicht vorbeikommen. Und dann ging es eben um die Frage, ob man da eine Videoschalte oder irgendwie eine kommissarische Vernehmung macht. Und da waren die Verteidiger vollkommen dagegen. Und dann gab es da ein Wortgefecht, mal ein etwas lauteres vom Staatsanwalt, der meinte, sollen wir jetzt hier die Köpfe in den Sand stecken, weil die nicht kommen wollen. Sie wollen doch diesen Prozess am liebsten gar nicht machen. Und dann war es aber auch wieder gut. Also es waren immer so relativ kurze Ausbrüche, wo es dann schon mal emotional wurde. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass sie sich da nur angeschrien hätten.
Aber es hat sich schon recht früh abgezeichnet, dass sich dieser Prozess vielleicht auch nach hinten raus recht verzögern könnte, weil man eben diesen Auslandsbezug hat, oder?
Genau, es war am Anfang noch relativ unübersichtlich, weil es so viele Namen gab, die da immer wieder eingeworfen wurden. Also der will nicht kommen, der möchte vielleicht kommen, der wissen wir nicht, den erreichen wir nicht. Und das kam dann relativ schnell natürlich die Sprache auf diese zwei Hauptbelastungszeugen, würde ich jetzt mal sagen, den Lagerverwalter und diesen Polen, von dem sehr viel berichtet wurde, und dass man die unbedingt auch bräuchte, weil im Endeffekt das die Hauptbelastungszeugen sind. Und da war natürlich dann die Frage, inwieweit kann man dann überhaupt so eine Videoaussage würdigen, weil die Leute müssen halt vor Ort in Deutschland bei den Gerichten anwesend sein. Das ist diese Pflicht, die es eigentlich auch gibt. Und dann war eben auch die Frage, inwieweit kann man diese Aussagen, wenn man sie per Video überhaupt bekommt oder sie abkommen, dann auch als Gericht würdigen und daraufhin auch ein Urteil stützen.
Auf diesen Hauptbelastungszeugen kommen wir dann auch im weiteren Verlauf noch zu sprechen und wir werden dann ja auch von der Julia noch hören, ob das dann mit dieser Videoschalte noch geklappt hat, ob die dann in persona im Gericht aufgetaucht sind oder welche Lösung es dann dafür gab. Was jetzt aber dann auch relativ zu Beginn der Verhandlung noch Thema war, ist ja auch die Flasche, also die Champagnerflasche, diese Magnumflasche selber und deren Inhalt. Und interessanterweise oder schrecklicherweise ist es ja so, dass sich auch abgezeichnet hat, dass es ja nicht die einzige Flasche ist, die da ihrer Art quasi irgendwo aufgetaucht ist.
Genau, es sollen rund 20 Flaschen davon in Umlauf gekommen sein. Und es wurden immer mal wieder andere Zahlen genannt. Das war etwas verwirrend. Aber es sind auf jeden Fall bis heute bestimmt noch einige Flaschen in irgendwelchen Kellern, die da rumliegen, von denen man noch nichts weiß. Also es sind, glaube ich, 7 Stück, so wenn ich die Zahl noch im Kopf habe, wurden aufgespürt. Ist im Endeffekt, also rund 10 Flaschen sind noch irgendwo im Umlauf. Ja, und das Krasse ist eigentlich, was eigentlich in diesen Champagnerflaschen dann drin war. Also wir wissen ja, oder wussten am Anfang schon, dass es MDMA-Base ist, also das reine verflüssigte MDMA. Aber man kann sich, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen, was da überhaupt, von was für einer Dosis wir da sprechen. Am 12. Tag war ein Pathologe geladen, der das alles sehr anschaulich darstellte. Dafür hat ihn auch der Verteidiger gelobt. Er hat noch nie so schöne Ausführungen gehört und so einfach. Und für die hat man ja so schön verstanden. Man muss sich vorstellen, die meisten, die am Schluss auch diese schweren Symptome hatten oder bis heute zu kämpfen haben, die hatten über das 8- der tödlichen Dosis im Blut. Und auch der Verstorbene hatte ungefähr so viel im Blut. Also der hat auch dann vor Gericht gesagt, oder es wurde auch diese Frage gestellt, sind das so Werte, die Sie jetzt beispielsweise bei einem MDMA-Drogentoten sehen? Oder haben Sie sowas schon mal gesehen? Da meinte er, das haben wir auch in tödlichen MDMA-Fällen nicht gesehen, solche Werte. Da geht es irgendwie um 8000 Nanogramm pro Milliliter Blutserum. Und bei einer normalen tödlichen Dosis wäre es so bei etwa 1000 Nanogramm. Und da kam es dann natürlich schon zu relativ starken Symptomen. Also er hat dann eben gemeint, dass durch diese hohe Dosis und auch durch dieses MDMA der Körper einfach komplett überhitzt und die Temperaturregulierung nicht mehr funktioniert und das im Endeffekt dann den Herz-Kreislauf-Kollaps begünstigt, so wie es wahrscheinlich auch bei dem Toten passiert ist.
Und am Tag davor, am 11. Verhandlungstag, hat auch ein Sachverständiger des LKA ausgesagt und der ist auch nochmal zum Inhalt der Flasche eingegangen. Der hat gesagt, dass in einer Flasche ungefähr 970 Gramm MDMA-Base vorhanden waren und laut des Gutachters wird das genügen, um ungefähr 6400 Ecstasy-Tabletten herzustellen, um sich auch mal die Größenordnung vorzustellen, was da in einer dieser Flaschen alles war.
Und ich glaube, in der Rezeption dieses Prozesses war ja auch super oft die Frage, wie kann das sein, dass die nach einem Schluck ja schon solche Folgen hatten? Und ich glaube, das machen eben diese Zahlen nochmal deutlich, weil wenn man sich vorstellt, dass diese 3 Liter eben reichen, um über 6000 Tabletten herzustellen, dann kann man sich auch vorstellen, dass in so einem kleinen Schluck ja schon unheimlich viel Wirkung drin steckt. Nachdem jetzt quasi festgestellt worden ist, wie krass diese Droge gewirkt hat, war natürlich der Prozesstag, der danach kam, auch noch ja von allen Seiten krass erwartet, weil da war dann endlich mal diese Flasche, um die es ja schon die ganze Zeit ging, im Gerichtssaal zu sehen. Irgendwie war man schon so komisch aufgeregt, dass man jetzt endlich dieses eine Beweismittel sieht. Und Julia, du warst an dem Tag ja im Gericht und hast sie quasi live vor Ort gesehen. Wie war das so und was wurde dann rund um diese Flasche noch besprochen?
Ja, also für mich war das tatsächlich ein besonderer Prozesstag, der 11. Es ging ja seit Wochen ging es ja um diese Flasche und wenn man sie dann mal tatsächlich im Gerichtssaal sieht oder diese eine Flasche dann tatsächlich vor sich hat, dann ist das schon ja besonders. Wobei ich sagen muss, sie hat ziemlich unscheinbar ausgeschaut. Also die Flasche ungefähr 50 Zentimeter groß, die war grün. Die Folie, die weiße Folie, die ursprünglich um die Flasche rum war, die wurde schon entfernt. Und das war ganz interessant. Die Presse konnte in einer kurzen Unterbrechung, Verhandlungspause, sich selbst ein Bild von der Flasche machen. Also wir konnten sie natürlich nicht anfassen, aber genauer betrachten. Neben der Flasche stand auch noch ein weißer Kanister. In dem Kanister war eine dunkle Flüssigkeit. Das war tatsächlich diese MDMA-Base, die auch mit im Gerichtssaal stand. Und in einem kleinen Beutel daneben lagen kleine Kristalle. Das waren die Kristalle, die durch diese Base entstanden sind. Also das heißt, die wachsen am Flaschenboden und daraus entstehen dann die Drogen, die am Ende konsumiert werden. Ja, die große Frage, wie kam diese Base in die Flasche? Das war tatsächlich eine große Frage, weil sowohl die Zeugen als auch die kriminalistische Untersuchung der Sachverständigen und eines, also Sachverständiger und Diplom-Ingenieur des Landeskriminalamtes, der die Flasche untersucht hat, hat ergeben, dass die Flasche auf jeden Fall versiegelt gewesen war. Also das heißt, sie konnte jetzt nicht durch den Korken oder durch die Öffnung oben eingefüllt worden sein. Und dann war die Frage, wie hat es sonst funktioniert? Und die Lösung des Rätsels war dann am Ende am Flaschenboden. Wenn man die Flasche umgedreht hat, hat man gesehen, dass da unten sind so erhabene Buchstaben. Und im Bogen des Buchstabens R war ein kleines Loch. Ursprünglich hat man das Loch nicht gesehen. Da war Fremdmaterial, hat es der Sachverständige genannt, angebracht. Und als man dann das Fremdmaterial abgeratzt hat, hat man gesehen, dass da eben eine kleine Bohrung war. Also im Kleinen trifft es ziemlich gut. Wir konnten uns das dann auch genauer anschauen. Auf den ersten Blick war es ganz schwer zu erkennen. Und man musste es dann schon gegen das Licht halten, um dieses gut 2 Millimeter lange Loch zu erkennen. Wenn man es gewusst hat, hat man es dann gesehen. Und der Vorgang war laut Gutachter auch ziemlich aufwendig. Er geht davon aus, er kann es nicht hundertprozentig sagen, dass das Loch wohl mit einem Akkuschrauber reingebohrt worden ist. Und der Champagner, der in dieser 3-Liter-Flasche ursprünglich war, wurde mit einer Kanüle und einer Spritze abgesaugt. Er hat gesagt, da kann man sich vorstellen, bei der Menge dauert es lang. Und es ist auch ziemlich anstrengend, weil die kleine Öffnung ebenso klein war und weil keine Luft von der anderen Seite vorhanden war. Das heißt, man hat es sehr mühsam mit der Spritze absaugen müssen und dann auch wieder mit einer Spritze dieses flüssige MDMA einfüllen müssen.
Also das war für mich persönlich auch so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, wie krass dieser Drogenring eigentlich arbeitet und mit was für perfiden Methoden. Und es haben sich ja auch im Vorfeld immer viele Leute gefragt, wie kann denn das sein, dass die das nicht gesehen haben, dass irgendwie an dem Siegel was nicht stimmt, dass der Korken manipuliert ist, dass sich irgendwas verfärbt hat, was weiß ich. Aber als das dann klar wurde, dass das durch den Boden passiert ist und wie klein dieses Loch eigentlich ist, war klar, alle, die gesagt haben, wir konnten das von außen nicht sehen, ja, zu 100% richtig, keiner von uns hätte das irgendwie sehen können, oder?
Absolut, gar keine Chance. Also zum einen, glaube ich, dreht man so eine Champagnerflasche nicht um sich den Boden anzuschauen, weil wenn man es dann aufmacht, dann schießt der Korken durch die Gegend. Das macht man einfach nicht. Und zum anderen hätte man nicht gewusst, wonach man suchen sollte, gar keine Chance. Also wie gesagt, selbst als man es wusste, dass in diesem Bogen des Buchstabens da ein kleines Loch drin ist, war schwer zu erkennen. Also man musste den Flaschenboden wirklich in einem bestimmten Winkel halten, um dieses Loch als solches identifizieren zu können. Also hat man das nicht gewusst, hat man absolut keine Chance gehabt.
Und da war ja der Boden auch schon quasi abgesägt und transparent, mehr oder weniger, wenn jetzt da noch eine Flüssigkeit drin ist und vor allem noch diese Folierung außenrum ist um die Flasche. Wie will man das dann auch erkennen? Und das zeigt auch nochmal, wie, ja, was das für auch so ein richtig schlimmer Verkettung, eine richtig schlimme Verkettung ist von Gegebenheiten, dass diese Flasche dann auch noch in Gläser ausgeschenkt wurde, die eben auch nicht transparent waren. Man konnte das wirklich kaum ahnen, also aus Sicht der Betroffenen. Und dann ist ja auch noch diese winzige Dosis gleich schon tödlich eigentlich oder das Mehrfache einer tödlichen Dosis, weil es immer mal wieder Kommentare gab, ja, das hätte man doch merken müssen. Aber wenn man sich die Sachlage anschaut, dann hätte das, glaube ich, jedem passieren können, wirklich jedem, der diese Flasche bestellt und geöffnet hätte.
Das Problem ist ja wirklich, dass bei so einer Konzentration von Wirkstoff ja das schon reicht, wenn es irgendwie die Lippen benetzt, ne? Weil du diesen 1, 2, 3 Tropfen, die du ja dann trotzdem im Mund hast und was über die Schleimhäute aufgenommen wird, das ist ja einfach das Krasse. Du musst es ja noch nicht mal schlucken, weil einige, glaube ich, haben es auch wieder ausgespuckt, diese Flüssigkeit, als sie gemerkt haben, dass es bitter ist oder
genau.
Einfach den falschen Geschmack
ausgespuckt hat. Oder wirklich dann tatsächlich bloß kurz dran genippt und den winzig kleinen Schluck geschluckt und das hat schon gereicht.
Jetzt ging es also schon um diesen Abend in Weiden, um die Folgen für die Betroffenen. Es wurde schon nachvollzogen, wo kommt diese Droge her, wo kommt die Flasche her, warum kommt die nach Weiden, was hat die für eine Wirkkraft. Und was aber da schon irgendwie auffällt und was wir auch immer untereinander so ein bisschen besprochen haben, ist, dass es in den ersten Tagen ja kaum irgendwie um den Angeklagten ging und auch bisher kaum irgendwie drum, wie man denn überhaupt auf den Angeklagten gekommen ist.
Ja, da muss man sich vielleicht auch nochmal anschauen, wie denn überhaupt der Ermittlungsweg oder die Ermittlungstaktik war. Am Tag 9 war ein Hauptsachbearbeiter vom Zoll da, der diesen Weg so ein bisschen nachgezeichnet hat. Da ging es dann auch erstmal darum, wie ist man überhaupt, hat man diesen Weg dieser Flasche zurückverfolgt. Da kann man ja schon mal vorwegnehmen, die wurde ungefähr 4 bis 5 Mal über diverse Marktplätze verkauft und soll angeblich aus einem Lager in Arnheim aus den Niederlanden stammen. Da werden wir vielleicht auch später nochmal drüber reden. Und dann sind die Ermittler im Endeffekt an den Lagerverwalter herangetrieben und haben gesagt, wie hast jetzt du diese Flasche oder woher hast du die Flasche her? Und der meinte, ja, die habe ich aus einem Lager, bei dem keine Miete mehr bezahlt wurde. Hat dann da eine Liste abgegeben, schriftlich, wo drauf stand, also die Box, aus der ich diese Flasche Champagner, diese Palette Champagner raus habe, gehörte jenem Polen. Und dann wurde im Endeffekt gegen diesen Polen ermittelt. Wobei man sagen muss, es gibt zwei Polen. Denn erst wurde gegen den Bruder des Hauptbelastungszeugen ermittelt und der wurde auch festgenommen, wobei dann, glaube ich, relativ schnell rauskam, dass der dann nichts damit zu tun haben kann, weil er schon seit Jahren nicht mehr in den Niederlanden war. Und dann ging es im Endeffekt so weiter, dass der Pole festgenommen wurde. Und der wurde dann auch nach Weiden gefahren in Untersuchungshaft. Und auf diesem Weg in die JVA, auf dieser Fahrt, muss der Pole dann schon gegenüber dem Sachbearbeiter des Zolls Angaben gemacht haben oder ausgesagt haben und gesagt haben, ich habe da nichts damit zu tun und ich gehe jetzt nicht für jemanden in den Knast oder für etwas in den Knast, wo ich nichts damit zu tun habe. Und wenn ihr mein Handy anschaut, dann werdet ihr denjenigen finden, um den es geht. Und das war im Endeffekt schlussendlich bis jetzt auch nur die einzige Spur zum Angeklagten, nämlich die Aussagen dieses Hauptbelastungszeugen und ein paar Handynachrichten.
Und an Tag 13 ging es ja dann richtig um diese Handyauswertung und um diese Kommunikation quasi zwischen diesem Hauptbelastungszeugen und dem Angeklagten, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, da wurden dann verschiedenste Nachrichten vorgespielt, gezeigt, Chatverläufe, Fotos etc. etc. Und ja, man muss dem Angeklagten schon, man muss ihm vorwerfen, dass es da einige Chats gab, die auf jeden Fall den Bezug zu Drogen hatten. Er hat ab der anderen Seite aber auch schon am ersten Tag angemerkt, dass er Drogen nimmt, mit Drogen handelt und damit zu tun hat. In den Niederlanden sind die Gesetze anders, das wissen wir alle. Und dass er halt Partys veranstaltet. Und wenn dann da Gäste kommen aus aller Herren Länder, dann besorgt er auch seinen Freunden irgendwas. Und er war ja auch im Cannabis-Geschäft tätig. Es gab da irgendwelche Kryptowährungstransaktionen über 200.000 Euro, die dann wieder zurücküberwiesen wurden. Und anhand dieser Kette haben die Ermittler dann festgestellt, naja, das muss ja dann ein Riesendrogendealer sein. Also muss es ja sein.
Seine Verteidiger haben das naturgemäß etwas anders gesehen und ja schon recht früh oder jetzt an dieser Stelle ja schon mal angemerkt, dass die Beweislage gegen den Angeklagten ja wohl recht dünn sei und sind dann ja auch einen Schritt weiter gegangen.
Ja, man muss auch dazu sagen, dass an diesem Tag, als diese Handyauswertung präsentiert wurde, auch schon die Kammer ein wenig daran gezweifelt hat, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich kann mich noch an den Satz eines Richters erinnern, in dem es sinngemäß hieß, also sie haben jetzt darauf aus diesen Nachrichten geschlossen, wo es vielleicht um ein paar Partydrogen ging, dass dieser Mann der Logistiker einer international agierenden Drogenbande ist.
Also quasi schon eine etwas kritische Nachfrage, wo man sagt, naja, das ist jetzt nicht irgendwie allgemeingültig, dass man dann sofort anhand dieser Chatverläufe auf diesen Rückschluss quasi kommt.
Genau, und es wurde ja auch schon im Vorhinein versucht, also bevor diese ganzen Auswertungen überhaupt zutage kamen, wurde eine Haftprüfung beantragt von den Verteidigern, die aber damals noch abgelehnt wurde, mit dem Grund, man hätte wahrscheinlich noch nicht genügend Zeugen gehört und es bestehe ja Fluchtgefahr.
Also die Haftprüfung wurde jetzt abgelehnt. Wir befinden uns jetzt im Prozess ungefähr, ich sag mal, bei der Hälfte. Wir sind jetzt bei Prozesstag 13 und der Angeklagte kommt jetzt erstmal nicht frei, sondern das Gericht möchte sich nochmal einen besseren Eindruck verschaffen und noch weiter in die Beweisführung einsteigen. Und in den Folgetagen geht es relativ oft um eine Lagerhalle in den Niederlanden, in Arnheim, was wir jetzt auch schon öfter gehört haben. Und für mich auch immer relativ verwirrend, weil es da sehr viel um Besitzverhältnisse geht, um wer ist in welchem Abteil dieser Lagerhalle und so weiter. Vielleicht könnt ihr da nochmal ein bisschen für die Hörerinnen und Hörer rekapitulieren, was da so Thema war.
Ja, es ging relativ oft um dieses Lager in Arnheim. Da muss man auch dazu sagen, das ist eine alte Ziegelei, kann man sich wie eine alte Industriebaracke vorstellen. Und auf diesem Lagerkomplex waren verschiedenste Sachen. Also unter anderem eine Paintball-Arena, ein Fitnessstudio, also alles, was man sich vorstellen kann. Und eben auch dieses besagte Multistorage. Kann sich das vorstellen, wie so Garagen, die man mieten kann, Gitterboxen, die man mieten kann. Und in genau so einer Box sollen diese Flaschen gelagert worden sein und von da aus dann abhanden gekommen sein. Jetzt ist halt natürlich schon am Anfang, also es war vor allem an den ersten Prozesstagen sehr verwirrend, weil sehr, sehr viele Namen gefallen sind. Sehr verwirrend, wer denn alles in diesem Lager ein- und ausging. Man kann das jetzt nochmal grob runterbrechen, auf diesen Personenkreis begrenzen und dies dann am Schluss auch im Prozess dann auch ging. Das war einerseits der Lagerverwalter, der diese Flaschen ja auch verkauft hat, dann den Angeklagten und den Polen und seinen Bruder. Und man muss sich vorstellen, der Lagerverwalter, der wurde auch vor Gericht als notorischer Lügner bezeichnet von verschiedensten Personen. Jemand, der eigentlich sich da auskennen müsste, der da dieses Lager wie seine Westentasche kennt, der auch auf dem Gelände gewohnt hat. Und auf der anderen Seite waren eben die beiden Polen, von denen andere Leute wieder gesagt haben, naja, die sind da drin eigentlich ein- und ausgegangen, haben Boxen mitgenutzt, die sie eigentlich gar nicht bezahlt haben, haben da gemacht, was sie konnten, was sie wollten und hatten auch den Zugang, um nach 17 oder 18 Uhr noch auf das Gelände zu kommen. Und der Angeklagte ist damit in Verbindung gekommen, weil er laut eigener Aussage und laut der Aussage seiner Verteidiger früher für seine Firma, wo er Events veranstaltet hat, eingelagert hatte. Aber seiner Aussage nach hatte er, glaube ich, seit 2017, 2018 dort überhaupt keine Box mehr gemietet.
Ja, und auch rund um diese Lagerhalle gab es mehrere dubiose Geschäfte beziehungsweise Hinweise, dass es da wohl um organisierte Kriminalität geht. Denn im Jahr 2021 wurde da ein Crystal Meth Labor ausgehoben von der Polizei. Da wurden über 600 Kilo Crystal entdeckt. Und das muss man sich so vorstellen, die Polizei ist da mit einem gepanzerten Fahrzeug durch die Tür reingefahren. Die haben aber ewig gebraucht dann, bis sie dieses Labor überhaupt entdeckt haben, weil es irgendwie so in den Zwischenräumen reingebaut wurde. Und in diesem Labor waren tatsächlich in diesem, also wirklich im Industriestil, waren dann da jede Menge an Chemikalien. Da waren Schlafmöglichkeiten für bis zu drei Leute und auch eine Kochnische. Also die Leute haben da auch wirklich gelebt drin. Und so muss man sich das halt ungefähr vorstellen, wo dann auch da unter anderem halt auch Drogen halt einfach im Kilobereich gelagert wurden. Mich hat das allgemein interessiert, weil es ja doch sehr viel mit dem Fall zu tun hat, aber es so weit entfernt ist von uns. Und dann bin ich da mal in Austausch mit einem Journalist aus, der kommt auch aus Arnheim, der berichtet viel über die Stadt. Der heißt Erik van der Vecht, der berichtet für den Gelderlander. Und der hat mir auch so ein bisschen geschildert, wie Arnheim eigentlich überhaupt als Stadt auch ist. Es hat nämlich knapp über 100.000 Einwohner, ist die 11. Stadt in den Niederlanden. Also jetzt keine riesige Großstadt. Aber was jetzt so die organisierte Drogenkriminalität betrifft, ist die Stadt schon auf Augenhöhe auch mit Städten wie Amsterdam oder Rotterdam. Und da gibt es zwar auch einige Präventionsprogramme, um vor allem Kinder und Jugendliche so aus dieser organisierten Bandenkriminalität rauszubekommen, aber der Bürgermeister hat da schon alle Handvoll zu tun, so wie mir das Eric geschildert hat.
Warehouse Multistorage is located on the south side of the River Rhine. The food plants have been purchased by a property developer for the construction of expensive homes. It's a very unique spot in the middle of the city, yet surrounded by nature. The warehouse stood empty for years and served as a storage. The owner converted it into storage sheds. Only a few people lived on the site. Because of its remote location, it was ideal for crystal meth labs. The warehouse is so large that it took police officers about hours to figure out where the entrance to the lab was. The warehouse has been demolished.
Also Eric schildert das ja eigentlich auch sehr ähnlich wie du, Leon, dass diese Lagerhalle, dieser Komplex recht abgelegen ein bisschen war. Also dahinter fließt der Rhein vorbei, ist also nur Fluss dahinter. Und es gab zu dem Zeitpunkt keine unmittelbaren Nachbarn, was es wohl einfach perfekt gemacht hat für Leute, die im organisierten Drogenbereich da aktiv waren, um dort entweder Sachen zu bunkern oder auch von dort aus Drogen herzustellen, um die dann weiterzuverkaufen.
Ja, man kann auch noch ergänzen, dass wir auf den an einem Prozesstag einen ehemaligen Besitzer dieses Lagers gehört haben, der aber, glaube ich, schon seit 2019 raus ist aus der Sache, der von sich aus auch gesagt hat, also dieses Lager und dieser Komplex haben schon immer so dubiose Leute angezogen.
Die niederländische Presse, weil ich habe mich da auch gut eingelesen, die hat da auch tatsächlich von Breaking Bad in Arnhem gesprochen, als es darum ging, dass es dort mehrere Drogenlabore gab. Und bezüglich des Champagnerfalls, das ist ja eigentlich auch spannend mal zu sehen, wie das in den Niederlanden war, da wurde das medial auch breit aufgegriffen, also nicht nur in der Region und in der Provinz rund um Arnhem, sondern auch landesweit eigentlich. Aber von dem öffentlichen Interesse war es laut Einschätzung von Eric so, dass es nicht so groß war wie jetzt zum Beispiel in Deutschland, weil eben der Fall, die eigentliche Tragik von diesem Fall ja dann bei uns in der Oberpfalz stattgefunden hat. Und das ist jetzt auch nicht so im, sage ich mal, relevanten Nachbarschaftsgebiet. Wenn es, glaube ich, in NRW passiert wäre, wäre es vermutlich in den Niederlanden auch noch mal größer so gewesen. Vor allem auch mit der Betroffenheit, die dann eben einfach aufgrund der emotionalen Nähe, die damit verbunden ist.
Wenn wir jetzt schon in Holland sind thematisch, dann bleiben wir da auch, weil es auch in den folgenden Prozesstagen, nachdem jetzt akribisch aufgedröselt worden ist, was in diesem Lager in Arnhem passiert ist, wer in diesem Lager in Arnhem da war, ja viel darum ging, welchen Weg hat jetzt diese Flasche ausgehend von Holland aus genommen. Und da ist ja auch eine Tat oder ein Vorgang im Fokus, der ja wirklich in diesem Lager beginnt.
Genau. Am 17. Prozesstag sagte dann der Lagerverwalter aus, auch er war nicht bereit, dass er für den Prozess nach Deutschland kommt. Das heißt, es wurde ein großer Bildschirm in den Verhandlungssaal gefahren und er wurde dann per Videoübertragung in den Gerichtssaal geschaltet. Am Anfang war das ein bisschen schwierig. Er wollte seine Adresse nicht sagen. Das gehört sicher zu jeder Zeugenaussage grundsätzlich dazu. Man sagt seine Personalien. Er wird gefragt, ob er mit dem Angeklagten verwandt ist. Die Adresse wollte er nicht sagen, weil er gesagt hat, er hätte zu viel Angst. Es war auch ein Anliegen, dass er eigentlich sein Gesicht nicht zeigen wollte. Da war das Gericht aber nicht damit einverstanden, weil es gesagt hat, das ist eine Zeugenaussage und man muss den Zeugen dann natürlich auch sehen können. Auch für die Verteidigung ist es wichtig, wenn sie Fragen stellt, dass man natürlich dann auch sehen kann, wie reagiert der Zeuge. Und man kann ja trotzdem auch aus Mimik und Gestik manchmal einiges ablesen. Er wurde dann gefragt, wann er die Verwaltung des Lagerkomplexes übernommen hat. Da war er sich dann gar nicht so sicher. Er hat gesagt, 2019, vielleicht auch 2020, da konnte er sich nicht mehr erinnern. Er hat dann auf jeden Fall irgendwann in diesem Zeitraum die Verwaltung des Lagers übernommen und auf die Frage, warum er denn aus manchen Boxen oder Lagern Sachen entwendet hätte, hat er gesagt, naja, das hat er öfter gemacht. Es ging da um Lagerhallen, in denen der Mieter unbekannt war oder bei denen der Mieter das Geld nicht bezahlt hätte für die Miete. So war das dann eben auch in dieser Box, wo er am Ende die Champagnerflaschen gefunden hat. Er konnte nicht genau sagen, um welche Box es sich gehandelt hat. Das war ja auch immer die große Frage, welche Lagerbox war es, welche Nummer hatte die. Das konnte bis zum Schluss tatsächlich nicht geklärt werden, um welche Box es sich am Ende handelte. Der Lagerverwalter hat dann vor Gericht auf jeden Fall gesagt, das war eine Box, die mit einem Hängeschloss versperrt gewesen ist. Und in dieser Box habe sich ein abgeschlossener hölzerner Behälter befunden. Er hat es verglichen, der Behälter war ungefähr so groß wie eine Europalette. Vielleicht hat er gemeint, auch ein bisschen größer, und als er das aufgemacht hat, hat er 20 Champagnerflaschen drin gefunden. Er hat sich natürlich laut seiner Aussage nichts gedacht. Er hat gedacht, es handelt sich um ja durchaus wertvolle Champagnerflaschen, aber eben um Champagnerflaschen, und hat dann angefangen, die Flaschen zu verkaufen. Auf Frage des Vorsitzenden Richters, wie viel er pro Flasche verlangt hat, hat er gemeint, Er kann sich auch nicht mehr ganz genau erinnern, aber er denkt, er hat zwischen 250 und 275 Euro pro Flasche erhalten. Was dann ganz interessant war, war, dass auf Frage des Gerichts, ob es denn Reklamationen gab, hat der Lagerverwalter mit Ja geantwortet. Er hat gesagt, dass er mehrere WhatsApp von Käufern bekommen hat, die sich beklagt haben, dass die Flaschen, der Inhalt der Flaschen anscheinend gekippt war, dass es dunkel ausschaut und dass die Flüssigkeit auch komisch riecht. Also sie dachten, der Inhalt sei verdorben und sie wollten ihr Geld zurück. Der Lagerverwalter hat die Flaschen dann auch zurückgenommen und hat das Geld an die betroffenen Käufer zurücküberwiesen. Laut eigener Aussage hätte er sich aber keine Gedanken gemacht, dass irgendwas ernsthaft mit den Flaschen nicht stimmt. Er hat gesagt, auch er sei davon ausgegangen, dass der Inhalt einfach gekippt sei und verdorben ist. Aber er hätte nicht damit gerechnet, dass sich darin Drogen, sprich MDMA-Base, befinden könnte.
Und das hat das Gericht ihm, glaube ich, auch so geglaubt, oder? Und auch die anderen Verfahrensbeteiligten. Das war jetzt nie so richtig zur Debatte gestanden, dass da schon die erste Lüge quasi ausgesprochen wurde.
Genau. Hauptgrund dafür, dass man ihm geglaubt hat, war tatsächlich der Preis, für den er die Flaschen verkauft hat. Also das Gericht und auch die Nebenklagevertreter sind davon ausgegangen, dass er deutlich mehr Geld als 250 bis 275 Euro pro Flasche verlangt hätte, wenn er gewusst hätte, was da wirklich drin ist, weil wir wissen jetzt auch, dass ja, eine Flasche da mehrere tausend Euro wert gewesen wäre.
Es waren ja 6.400 Tabletten dann pro Flasche, wenn man da jetzt, sagen wir mal, überschlägt und dann 5 bis 10 Euro pro Tablette auf der Straße quasi verlangen würde, dann kommt da ja irgendwo ein Preis zwischen 30.000 und 60.000 bei rum. Also da merkt man schon, dass die Person, wenn sie auch, sag ich mal, kriminell irgendwie aktiv wäre, ja ziemlich blöd gewesen wäre, die dann für 200 Euro zu verkaufen.
Absolut, ja. Und auch, wenn man sich jetzt überlegt, er hat auch die Flaschen, gehen wir mal davon aus, er hätte es gewusst, was da drin ist, kann ich mir vorstellen, wäre er ja vielleicht auch nervös gewesen, wenn es Reklamationen gegeben hätte. Also er hat dann gesagt, er hat die Flaschen dann einfach zurückgenommen und hat den Inhalt dann in der Toilette runtergespült. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass man das unbedingt machen würde, wenn man wüsste, was da tatsächlich in den Flaschen drin ist.
Und dann wird die Flasche ja nicht nur einmal verkauft, sondern es gibt ja dann mehrere Stationen. Und das ist ja auch so ein bisschen tricky an dieser Situation, dass diese Flasche so oft durch verschiedene Hände geht, dass es ja auch in den Ermittlungen super lang gedauert hat, diesen Weg überhaupt erstmal nachzuvollziehen.
Ja, genau. Das ist es. Es wurde immer wieder, oder die Flaschen wurden immer wieder weiterverkauft, bis sie dann am Ende auch in Weiden gelandet sind. Und diese Kette der verschiedenen Stationen, die die Flasche genommen hat oder auch diese unterschiedlichen Flaschen genommen hat, das war einfach wirklich schwer nachzuvollziehen und hat eben viel Zeit gedauert.
Und es war ja auch niemand dabei, der jetzt einschlägig bekannt gewesen wäre, weil er als Krimineller irgendwie auftritt, sondern es waren ja wirklich eher Leute aus dem Feinkostbereich, aus dem Gastrobereich, Sammler von teuren Champagner- oder Weinflaschen und so weiter. Also da sieht man, glaube ich, auch nochmal diese Arglosigkeit, mit der diese Flasche einfach von A nach B verkauft worden ist und keiner hat wirklich ahnen können, was sich dahinter überhaupt verbirgt. Jetzt kommen wir mal auf diesen Hauptbelastungszeugen zu sprechen, weil der ja eine sehr, sehr wichtige Rolle in diesem ganzen Setting gespielt hat. Und wir haben ihn jetzt auch schon öfter oder sind ihm auch schon öfter begegnet, weil er ja eben auch Teil dieser konspirativen Vereinigung da in diesem Lagerkomplex war. Wie tritt der jetzt da auf und warum wird der jetzt auf einmal wichtig? Wann wird der gehört und wie wird er vor allem auch gehört?
Er wird gehört am 16. Verhandlungstag. Ich kann mich noch erinnern, der Verhandlungstag ist um 9 Uhr losgegangen und ich war mir bis kurz vor 9 Uhr nicht sicher, ob er wirklich auftauchen wird. Er hat schon ein paar Tage vorher abgelehnt, dass er zum Prozess nach Weiden kommt. Er hat es begründet mit, er könne nicht aus familiären Gründen und er habe Angst. Das mit er habe Angst, das hat er auch während des Prozesstages dann nicht so wirklich konkretisiert. Auf jeden Fall war es eine Überraschung, ob er jetzt kommt oder nicht. Und tatsächlich ist er um kurz vor 9 dann auf dem großen Bildschirm im Verhandlungssaal aufgetaucht. Das war ungewöhnlich. Also man kennt es ja von deutschen Prozessen. Die Zeugen setzen sich dann hin und warten dann praktisch, bis sie befragt werden oder belehrt werden. Der Hauptbelastungszeuge, der für die Videoübertragung in einem polnischen Gericht war, stand. Und als dann die Hauptverhandlung losgegangen ist, hat dann der Vorsitzende Richter gesagt, ob er sich denn nicht hinsetzen wolle. Der Zeuge hat gesagt, nee, in Polen ist das so üblich, dass man steht. Und der Richter hat dann nochmal darauf hingewiesen, ob er sich denn wirklich nicht hinsetzen wolle, was er dann doch gemacht hat, was rückblickend dann eine ganz gute Idee war, weil die Zeugenbefragung 6,5 Stunden dauert hat. Es wäre anstrengend worden. Am Anfang der Zeugenbefragung ging es dann größtenteils darum, woher sich der Angeklagte und der Hauptbelastungszeuge eigentlich kennen. Der Zeuge hat dann beschrieben, dass er lange Zeit in den Niederlanden eine Firma für Renovierungsarbeiten geleitet hat und so hat er auch den Angeklagten kennengelernt. Er hat öfter Arbeiten für ihn übernommen. Er hat dann gesagt, er hat Wände gestrichen, Fußbodenbeläge gewechselt, also alles, was man sich so vorstellen kann, handwerklich. Und er hat ihm zeitweise auch bei dem Marihuana-Anbau mitgeholfen. Dort hat er gesagt, Zitat, hat er alles gemacht, was eben so anfällt bei so einer Marihuana-Plantage. Gleichzeitig hat der Zeuge gesagt, hat er auch bei dem Lagerkomplex Multistorage gearbeitet. Auch da hat er handwerkliche Aufgaben übernommen und hat da auch Lagerboxen mit aufgebaut, wie er gesagt hat. Also er sei da schon ziemlich von Anfang an mit dabei gewesen und deshalb kenne er den Lagerkomplex auch ziemlich gut. Ja, dann ging es darum, er als Hauptbelastungszeuge ging es dann natürlich auch um die Champagnerflaschen und wie er auf den Angeklagten gekommen sei. Und er hat dann gesagt, alles sei praktisch losgegangen, als die Champagnerflaschen verschwunden waren, habe der Angeklagte ihn in einem persönlichen Gespräch, das bei ihm zu Hause stattgefunden haben soll, gefragt, ob er was von den abhanden gekommenen Flaschen wisse. Der Zeuge hat gesagt, dass der Angeklagte ziemlich sauer und aufgebracht war und nervös war, weil er eben seine teuren Flaschen, wie er angeblich gesagt hat, verloren hätte, die seien ihm gestohlen worden und er müsse die unbedingt wiederfinden. Der Zeuge hat gesagt, er hätte ihm auch gesagt, er wüsste nichts von Champagnerflaschen, er kann sich ja mal umhören, aber so sei ihm nichts bekannt, dass da irgendwelche Flaschen geklaut worden seien. Der Vorsitzende Richter hat ihn dann auch gefragt, ob der Angeklagte bei dem persönlichen Gespräch, bei dem es um die Flaschen ging, irgendwas gesagt hat, wo der Angeklagte diese Flaschen gelagert haben soll. Dann hat er kurz gezögert und hat dann gesagt, naja, wenn die Flaschen aus einer Garage verschwunden sind, dann wird das wohl alles auf dem Lagerkomplex gelagert worden sein. Damit hat sich die Kammer dann nicht wirklich zufrieden gegeben. Der Richter hat dann nochmal nachgehakt, ob er denn konkret wisse, wo die Champagnerflaschen eingelagert gewesen sind. Und daraufhin hat der Hauptbelastungszeuge dann gesagt, ja, er könne sich jetzt wieder erinnern, der Angeklagte hat ihm das konkret gesagt, in einer Lagerbox auf diesem Lagerkomplex. Auffallend war bei der Aussage, dass er sich oft an Sachen nicht erinnern konnte und wenn man ihn dann mit früheren Aussagen konfrontiert hat, dann ist ihm plötzlich alles wieder eingefallen. Also ein Beispiel war, der Zeuge war selbst in der JVA Weiden in Untersuchungshaft, weil ihm vorgeworfen worden ist, dass er was mit den Champagnerflaschen zu tun hat. Und dann kam es ja auch zu dieser Aussage, mit der er dann den Angeklagten belastet hat. Bei dieser Aussage soll er einem Zollbeamten gesagt haben, der Angeklagte hat ihm erzählt, es geht um 50.000 Euro, die er durch den Verlust der Flaschen verloren hat. Der Angeklagte soll ihm gesagt haben, dass die Flaschen für den Transport ins Ausland bestimmt gewesen sind. Und auch ganz konkret soll er gesagt haben, die soll mit einem Flugzeug ins Ausland gebracht worden sein. Und als er dann aber konkret an dem Verhandlungstag von dem Vorsitzenden Richter angesprochen worden ist und eben nochmal nach diesen Details gefragt geworden ist, konnte er sich an nichts mehr erinnern. Also weder an den Preis der Flaschen angeblich, noch dass die Flaschen ins Ausland gebracht werden sollten. Und als der Richter ihm dann seine früheren Aussagen vorgehalten hat, hat er gesagt, ach ja, wenn ich das damals gesagt habe, dann wird es auch so gewesen sein. Also auch als objektiver Prozessbeobachter war das nicht wahnsinnig glaubwürdig.
Ja, und vor allem, wenn man noch bedenkt, diese Details, die du jetzt gerade genannt hast, die er in einer früheren Aussage getätigt hat, mit diesen 50.000, dass das Flugzeug die ins Ausland bringt, die stehen ja alle so in der Anklageschrift. Also das war ja die Anklage der Staatsanwaltschaft, die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegenüber dem Mitte 40-jährigen Niederländer, die, wie sich dann halt herausgestellt hat, alle auf diesen Aussagen aufbauen, die irgendwo nicht konstant sind und wo auch irgendwo keine Konstanz vorhanden war.
Genau. Und man muss ja auch wirklich bedenken, eben diese Nicht-Konstanz ist einfach ein Zeuge, der immer wieder sagt, er hat Erinnerungslücken, der sich auch immer wieder darauf beruft, dass er sich einfach an ganz viele Sachen nicht mehr erinnern kann. Er selber hat gesagt, er konsumiert häufig Marihuana. Dann hat der Richter gefragt, ob denn die Erinnerungslücken aufgrund des häufigen Marihuana-Konsums zurückzuführen sind. Er hat gesagt, nein, sein Drogenkonsum hat damit gar nichts zu tun. Also es waren 6,5 Stunden mit vielen Widersprüchen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass sich das alles eigentlich hauptsächlich auf dieses eine angebliche Gespräch bezieht, das bei dem Zeugen zu Hause stattgefunden haben soll, in der der Angeklagte halt eben angeblich mutmaßlich gefragt hat, weißt du was von meinen Champagnerflaschen, dann ist das, ja, nicht viel.
Ja, und was ich auch so krass finde, ist tatsächlich, dass der Hauptbelastungszeuge ja zum einen erstmal selbst Verdächtiger war in dem Fall und dass es schon nahe liegt, dass der auch in der organisierten Kriminalität irgendwo verwickelt ist. Zum einen gab es da in dieser Lagerhalle dieses Crystal Labor, dann aber, was auch wieder so ein komischer Zufall ist aus meiner Perspektive, dass der Hauptbelastungszeuge mal auf einem Schiff unterwegs war, auf dem 1,5 Tonnen Kokain gefunden wurde. Und dort soll er als Maler und als Koch gearbeitet haben und nichts davon gewusst haben. Es sind halt so viele Überschneidungen mit der organisierten Kriminalität, dass es schon zumindest maximal shady ist, Und dann fragt man sich halt schon, ist dieser Mensch glaubwürdig, vor allem wenn er auch schon noch vorbestraft ist wegen...
Einschlägig, wegen unter anderem wegen Behinderung der Justiz, ja. Was der Kammer dann auch erst später bekannt worden ist, wie der Vorsitzende Richter gesagt hat. Aber auch, weil du das gerade angesprochen hast, dieser Drogenschmuggel auf dem Schiff, da muss man ja auch sagen, also erst hat er angegeben, er ist als Koch beschäftigt gewesen auf dem Schiff. Bei der nächsten Aussage war er dann Handwerker und das sind halt so Widersprüche. Also ich meine, grundsätzlich müsste man ja wissen, warum man bei so einem Schiff beschäftigt ist. Und was während der Aussage auch ein Thema war, das war auch ganz interessant. Ein anderer Zeuge hat ausgesagt, dass sich der polnische Hauptbelastungszeuge anscheinend die Schiffsroute tätowieren hat lassen, die dieses Drogenschiff genommen haben soll. Er wurde dann auch gefragt, ob das stimmt. Er musste dann auch vor Gericht diese Tätowierung zeigen und tatsächlich gab es die, auch mit einem Kompass und mit eben dieser Route. Und auf die Nachfrage vom Richter, was denn das mit dem Tattoo auf sich hat, hat er gesagt, naja, mag halt gern maritime Motive. Das war dann die Antwort. Kann man auch halten davon, was man will.
Jetzt ist es ja so auch in einem Prozess immer, wenn ein Zeuge aussagt, dann könnten alle Prozessbeteiligten dem dann auch noch Fragen stellen danach. Also zuerst das Gericht, dann die Staatsanwaltschaft und dann die Verteidigung. Gibt es eine Nebenklage, dann auch noch die Nebenklage. Und in dem Fall ist es ja eben nicht gelungen, dass alle Verfahrensbeteiligte ihn überhaupt fragen konnten.
Ja, das ist ein bisschen blöd gelaufen. Also die Befragung hat viel Zeit in Anspruch genommen. Das heißt, zuerst hat die Kammer Fragen gestellt, dann hat der Staatsanwalt ziemlich viele Fragen an den Hauptbelastungszeugen gehabt, logischerweise. Dann hat die Verteidigung gerade angefangen, Fragen zu stellen. Und dann ist eine Frau in den Bildschirm getreten und hat gesagt, so, das polnische Gericht wird jetzt schließen und die Aussage müsste jetzt abbrochen werden. Ich kann mich nur erinnern, das war ein Freitagnachmittag, 15.30 Uhr und dann war diese Zeugenaussage tatsächlich auch ziemlich schnell beendet. Für die Verteidigung war das natürlich ganz unglücklich, weil sie, glaube ich, 3-4 Fragen, wenn überhaupt, noch stellen konnte. Und die 3 Nebenklagevertreter hatten überhaupt keine Möglichkeit, irgendwelche Fragen an den Hauptbelastungszeugen zu richten.
Das ist auch völlig verrückt, wie man denkt, dass es dann eigentlich irgendwo daran scheitert, anhand von einem bürokratischen Prozess, weil es ist ja nur sowas Simples wie eine Öffnungszeit, wo man sagt so, ja, diese Öffnungszeit, da geht es jetzt nicht darum, dass da irgendwie ein Kaufhaus geschlossen wird, sondern es ist gerade eine aktive Gerichtsverhandlung und die kann nicht beendet werden, weil man sich nicht mehr im Rahmen der Öffnungszeiten befindet und man sich denkt, naja, klar, das ist so diese internationale Perspektive trotzdem. Das sind 2 verschiedene Behörden. Aber da fragt man sich dann schon, scheitert es jetzt an einem Gerichtsverfahren, weil diese beiden Behörden nicht zusammenarbeiten können? Oder woran hapert es jetzt da?
Ja, das war wirklich schwierig. Und ich hatte auch den Eindruck, dass auch die Richter sehr überrascht waren. Also ich glaube, wir haben uns alle darauf eingestellt, dass der Tag noch länger geht. Also das hätte noch ein paar Stunden dauert, denke ich, bis die Verteidigung und die Nebenklagevertreter damit ihren Fragen durch gewesen wären. Aber ja, ich glaube, das war sehr überraschend für alle. Es war dann auch geplant, den Hauptbelastungszeugen nochmal zu laden. Das ist dann auch passiert, aber ich glaube, ein, zwei Wochen später gab es dann auch eine schriftliche Erklärung von dem Zeugen an das Gericht, dass er gesagt hat, er ist nicht bereit, dass er nochmal auch nicht per Videoübertragung vor Gericht aussagen wird. Er wurde dann nochmal geladen. Es gab dann tatsächlich auch nochmal einen Verhandlungstag, an dem er aussagen sollte, aber ich glaube, ja, allen Beteiligten war fast klar, dass er nicht mehr auftauchen wird. Also das heißt, wir saßen in der Früh um 9 Uhr in dem Gerichtssaal, der Bildschirm war wieder aufgebaut und der Hauptbelastungszeuge ist nicht erschienen. Und dann war es das für den Verhandlungstag.
Also jetzt haben wir quasi diesen Hauptbelastungszeugen dann auch gehört. Da fällt schon einiges auf in dieser nicht konsistenten Aussage. Und ich glaube, nach diesem Verhandlungstag war es auch für uns irgendwie so ein Punkt, wo wir uns in der Runde auch mal besprochen haben und uns die Frage gestellt haben, ja, ist das jetzt wirklich das, worauf diese Anklage fußt? Also war es das jetzt so nach dem Motto oder kommt da noch was oder haben die noch was? Oder es kann ja irgendwie nicht sein, dass man auf Grundlage dieser Aussage irgendwie so eine Anklage aufbaut. Also das ging es zumindest mir persönlich so und das ist jetzt auch wirklich ein subjektiver Eindruck der Beteiligten. Also wir gehen jetzt weg von der Sachebene und schildern jetzt unsere persönlichen Eindrücke. Aber mir ging es zumindest so, dass da auf jeden Fall sich langsam rauskristallisiert hat, in welche Richtung das Ganze geht.
Ich glaube, das hat sich für viele auch schon vorher abgezeichnet. Also wenn ich noch so drüber nachdenke, dass sich irgendwann eigentlich die kompletten Prozesstage, alle Fragen, egal wie man befragt hat, nur immer über die Glaubwürdigkeit dieser zwei Hauptbelastungszeugen gedreht haben und es eigentlich überhaupt nicht mehr um den Angeklagten ging, ist bei mir zumindest dann schon öfter mal der Eindruck entstanden, über was sprechen wir hier eigentlich teilweise. Und jeden Tag sind wir, oder bin ich und bestimmt auch Julia rausgegangen aus dem Gericht und hat sich gedacht, hat sich immer noch nicht, also was haben die noch? Es muss ja jetzt dann mal irgendwann der richtige Kracher kommen. Jetzt mal wirklich dann irgendwas auf den Tisch kommt, wo man sagt, ja, also das ist jetzt wirklich mal was Schlagkräftiges, was man jetzt diesem Mann auch vorwerfen kann, aber das kam halt irgendwie auch nicht. Und wir haben uns dann auch immer mal wieder gefragt, weil normalerweise die Anwälte haben ja Akteneinsicht. Also was soll da jetzt da dann noch kommen? Das hätte anklingen müssen, mal vorher auch schon. Aber das kam irgendwie nicht. Deswegen war es schon nach vielen Tagen oder nach einigen Prozesstagen, ging man da immer wieder mit so einem komischen Gefühl aus diesem Gerichtssaal aus, also wie es bei Julia war.
Ja, mir ging es tatsächlich genauso. Gerade auch an dem 16. Verhandlungstag, als dann der Hauptbelastungszeuge ausgesagt hat. Also das war, wie gesagt, ganz viele Widersprüche, ganz viele Erinnerungslücken. Und ich kann mich erinnern, ich bin dann auch um ja, 15.30 Uhr, kurz nach 15.30 Uhr aus dem Gerichtssaal gegangen und habe mir gedacht, wenn das jetzt alles war. Es war fast ernüchternd, weil ich habe auch trotzdem damit gerechnet, dass jetzt noch der große Knall kommt, noch irgendwie ein wahnsinniger Beweis, irgendein Indiz, wo man sich denkt, ja okay, der spricht jetzt wirklich eindeutig für den Angeklagten und jetzt kann man nachvollziehen, warum er da auf der Anklagebank sitzt. Aber so war es nicht und dann war klar, es kommt jetzt noch der Lagerverwalter einige Tage später, der aussagt, aber das war auch klar, dass der jetzt nicht wahnsinnig viel Belastendes für ihn sagen wird, weil es ja hauptsächlich eben auf diese Aussage von diesem polnischen Hauptbelastungszeugen ankommen ist. Und ja, an dem Tag haben wir ja dann auch gesehen, da kommen wir dann wahrscheinlich später auch nochmal dazu, dass der Angeklagte dann auch aus der U-Haft entlassen worden ist. Und ja, haben wir auch verstanden, warum.
Es hat sich auch angedeutet, weil viele Fragen auch an diverse Zeugen aus den Niederlanden gerichtet waren, die dann irgendwie auch trotzdem mal gekommen sind. Also es waren wirklich sehr, sehr wenige da. Im Gegensatz zu den Zeugen aus Weiden. Da wurden wirklich sehr, sehr viele gehört. Aber mit der Sache rund um das Multistorage oder auch um die Flaschen waren wirklich sehr wenige bereit auszusagen. Und es zielten viele Fragen schon, also es kam die Frage immer schon wieder auf zu diesen Zeugen. Kennen Sie den Angeklagten? Habt ihr den schon mal gesehen? Und oftmals war die Antwort dann einfach, nein, kennen wir nicht. Und dann kam das Gespräch gleich wieder zum Hauptbelastungszeugen. Den kannte komischerweise jeder.
Ich finde es auch einfach schon eindrücklich, dass man ihn ja trotzdem auch schon mal in Untersuchungshaft hatte. Also diesen Hauptbelastungszeugen selber schon mal in Untersuchungshaft hatte. Und wir haben jetzt auch schon gehört, der hat schon einiges auf dem Kerbholz. Das ist jetzt nicht die valideste Person. Und dann sagt er in einer Situation, wo man ja sagt, okay, da geht es jetzt um Kopf und Kragen für ihn, aus, dass da ja eigentlich jemand anderes dran schuld ist. Und das ist ja schon so eine Konstellation, da muss man doch auch als Ermittlungsbehörde irgendwie Augen und Ohren aufsperren und sagen, naja, das muss ich schon bedenken, dass da jetzt jemand selber irgendwie in der Patsche sitzt und da irgendwie versucht, sich da rauszurudern. Also muss ich das doch, was der sagt, auch auf irgendwas anderes stützen als rein seine Aussage. Und wenn der dann kommt, naja, klar, da gibt es dann auch keinen WhatsApp-Chat, der dazu gehört, oder da gibt es dann auch keine Mails oder irgendwie was, eine dritte Person, die dann noch Augen- und Ohrenzeuge gewesen wäre, sondern das hat der mir in einem Vier-Augen-Gespräch gesagt und das war's jetzt. Und wir als Ermittlungsbehörde schlucken das und nehmen das dann für bare Münze und dann lassen wir den laufen und nehmen uns lieber den anderen.
Es gab ja auch vereinzelte Nachrichten bezüglich dieser Flaschen, die jetzt aber nicht irgendwie, sag ich mal, über die Besitzverhältnisse eigentlich aufgeklärt hätten. Und was auch noch so eine Sache ist, ist halt dieses Bild, das der Angeklagte quasi gezeichnet hat, so an diesen, dieses Bild, das vielleicht auch so die Strafverfolgungsbehörden von dem Angeklagten hatten, als dieser Drogenhändler, aber der zumindest was die Beweislage auch betrifft, nichts mit der organisierten Kriminalität im Drogenhandel zu tun gehabt hat, sondern der halt auf Partys auch mal selbst Drogen konsumiert hat und halt für sein, sag ich mal, erweitertes Umfeld dann Drogen besorgt hat und eben der in den Niederlanden auch Cannabis angebaut hat, was aber jetzt in den Niederlanden auch, wenn es teilweise strafbehördlich verfolgt wird, kein großes Ding ist.
Was ich noch zu den WhatsApp-Chats sagen wollte, die ja auch die Ermittler den Großteil oder auch die Staatsanwaltschaft den Großteil ihrer Anklage geschützt haben, die wurden ja mal verlesen. Die wurden verlesen, wurden übersetzt. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass die Übersetzerin, die praktisch diese Nachrichten sind, auf Englisch abgelaufen zwischen den Hauptbelastungszeugen und dem Angeklagten. Und man muss sich vorstellen, der Hauptbelastungszeuge, dieser Pole, spricht sehr schlechtes Englisch, also sehr schlecht ist wahrscheinlich untertrieben, also wirklich grottenschlechtes Englisch. Und die Übersetzerin hatte große Probleme, diese Sätze, die da geschrieben wurden, überhaupt irgendwie zu übersetzen. Und es kam auch immer irgendwie so rüber, wenn man sich das noch von einer anderen Seite aussieht, dass diese Nachrichten im Endeffekt, dass der Angeklagte diese Nachrichten auch nicht ganz verstanden hat und auch meiner Meinung nach bei vielen Nachrichten gar nicht richtig darauf eingegangen ist. Also es ging um Champagnerflaschen und dann kam irgendwann mal die Nachricht zurück, I don't know what you're talking about. Und auch immer dieses, also man konnte nicht wirklich einen Bezug aus diesen Nachrichten herauslesen, die jetzt diese Täterschaft oder dieses Besitzverhältnis von diesen Flaschen bestätigt. Also ich habe das zumindest nicht rauslesen oder rausgehört.
Ja, und offensichtlich ging es dem Gericht ganz ähnlich, weil, wie die Julia das schon angekündigt hat, passiert ja jetzt auch was, was dann eigentlich ja nur die logische Konsequenz ist und was ja schon mal anberaumt worden ist.
Ja, richtig. An dem Tag, an dem der Hauptbelastungszeuge ausgesagt hat, ist der Angeklagte dann auch tatsächlich nach über 18 Monaten aus der U-Haft entlassen worden. Es gab dann nach der Aussage noch eine kurze Unterbrechung und dann hat der Vorsitzende Richter verkündet, dass es in der bisherigen Beweisaufnahme einfach keine Beweise oder auch Indizien gab, die den Angeklagten, die ihm in der Anklageschrift oder in der Anklage zur Last gelegten Taten irgendwie nachweisen könnten. Und es gibt auch keinen Hinweis, dass er tatsächlich Mitglied einer international agierenden Drogenbande sein könnte. Und das war dann tatsächlich ein sehr emotionaler Moment. Ich saß im Zuschauerraum und neben mir war eine Frau aus den Niederlanden. Wie ich dann später rausgefunden habe, war es die Schwester des Angeklagten, die dann sofort angefangen hat zu weinen. Und ihm wurden dann die Fußfesseln abgenommen und dann ist sie ihm auch sehr schnell in die Arme geflogen. Und das war dann so der Moment, wo man sich ganz subjektiv bedacht hat, ja, das war die richtige Entscheidung, gerade nach der Aussage. Und ja, dann konnte er den Gerichtssaal das erste Mal wieder nach so langer Zeit als freier Mensch verlassen.
An dieser Stelle machen wir jetzt den angekündigten Cut, aber ihr müsst nicht lange auf die nächste und finale Folge zum Champagner-Prozess warten. Die gibt es nämlich schon am kommenden Freitag, also in einer Woche. Da erfahrt ihr dann alle Details zum Urteil, zu den Folgen und wir hören unter anderem, wie der ehemalige Angeklagte kurz nach dem Prozess darüber denkt.
Weiteres Material zum Fall findet ihr außerdem auf unserem Instagram-Account crimedaheim-podcast oder auf www.onetz.de. Wenn ihr mit uns in Interaktion treten wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an crimedaheim, alles klein und zusammen, @oberpfalzmedien, alles klein und zusammen.de. Und wir hören uns dann genau an dieser Stelle in einer Woche wieder. Bis dahin!